SWR 2 Forum.
10 Jahre ohne Wehrpflicht erlahmt die Streitkraft. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Ein Jahrzehnt ohne Wehrpflicht, seitdem ist die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee, aber bis heute fragt man sich, ob das richtig ist. Die Bundeswehr ist heute weltweit unterwegs, was vor allem daran liegt, dass es auch weltweit brennt. Und zu Hause ist es auch nicht so viel besser. Bürokratie, Rechtsextremismus, Materialmangel und Managementmängel. Stoff genug jedenfalls für ein Buch, das mindestens so dick ist wie Krieg und Frieden. Sicherheit ist ein Thema, das ständig wichtiger wird, die Meldung des Tages. Der Wehretat wird trotz Corona nicht gekürzt. Die Spezial- und Skandaltruppe KSK soll wieder kämpfen. Und beim Treffen der Außenminister der NATO ging es wieder einmal um Reformen. In all dem ist die Wehrpflicht vielleicht derzeit das geringste Problem. Aber sie ist das Thema unserer Runde mit Hans-Peter Bartels, dem ehemaligen Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, mit Professor Dr. Sönke Neitzel, Militärhistoriker von der Universität Potsdam, und Professor Dr. Michael Wolfson, auch er ist Historiker und Publizist. Herr Wolfson, als der Freiherr Karl Theodor von und zu Guttenberg vor einem Jahrzehnt die Wehrpflicht abschaffte, hat er da im Rückblick betrachtet der Bundeswehr einen Gefallen getan oder ihr zu allen Problemen, die es schon damals reichlich gab, ein weiteres Problem aufgebürdet?
Letzteres, er hat viele Probleme der Bundeswehr aufgebürdet, aber die Personalisierung auf Herrn Guttenberg ist nur teilweise richtig. Das wurde vom gesamten Kabinett, von der gesamten Koalition getragen. Und nicht zuletzt und am wichtigsten, man hat hier auf den Wunsch in der Gesellschaft reagiert. Die Allgemeinheit der allgemeinen Wehrpflicht war schon längst nicht mehr vorhanden.
Herr Bartels, hätte denn die Wehrpflicht das Jahr 2011 überleben können? Und wenn ja, wie lange?
Also nicht in der Form, in der sie damals bestand. Sie war geschrumpft auf einen 6-monatigen Grundwehrdienst, den ja längst nicht mehr alle jungen Männer eines Jahrgangs zu absolvieren hatten, sondern ein Bruchteil. Also 50.000 Plätze dafür gab es in der alten Bundeswehr. Das ist was ganz anderes als zu Zeiten des Kalten Krieges, als ganze Jahrgänge, auch nicht ganze Jahrgänge, aber große Teile eines Jahres eingezogen wurden. 250.000 junge Leute jedes Jahr neu in die Bundeswehr hineinwechselten, davon 200.000 als Wehrpflichtige, 50.000 als kurzdienende Zeitsoldaten. Also so groß ist die Bundeswehr inzwischen nicht mehr und insofern, man musste was ändern. Wir hatten damals, und ich war da der zuständige Berichterstatter meiner Fraktion, der SPD-Fraktion, wir hatten damals einen alternativen Vorschlag, einen Auswahlwehrdienst, einen freiwilligen Wehrdienst einzuführen, also zu bleiben bei Erfassung und Musterung, aber dann die jungen Leute zu fragen, ob sie kommen wollen, und aus denen, die tauglich und willig sind, dann nach Eignung und Bedarf zu ziehen.
Die Wehrpflicht ist ja ein riesiger Eingriff in die Freiheit derer, die eingezogen wurden. Einerseits, andererseits gehörte sie aber auch dazu, irgendwie war Teil eines Deals zwischen Militär und Gesellschaft, und da geben sich dann eigentlich zwei Fragen: Wie richtig und wie gerecht war die Wehrpflicht? Ich glaube, zwischen diesen beiden Fragestellungen pendelt die Debatte damals, pendelt sie vielleicht heute noch, Herr Neitzel?
Ja, also ich glaube, über die Wehrpflicht reden wir ja nicht wirklich mehr, weil Herr Bartels hat es angedeutet, aufgrund der Größe der Bundeswehr, glaube ich, ist das Thema nicht wirklich virulent. Die Wehrpflicht ist eingeführt worden mal von den Franzosen nach der Französischen Revolution, von den Preußen in den napoleonischen Kriegen, und da ging es immer um Massenheere, um die Massenmobilisation, und das ist ja heute eigentlich nicht mehr das Thema. In der NATO haben sie alle Staaten abgeschafft, mit Ausnahme von 2, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, die Türkei und Litauen oder so. Also alle Staaten sind diesen Weg.
Griechenland,
genau. Und sind diesen Weg gegangen. Und die Wehrgerechtigkeit, das war ein großes Thema in der Zeit vor, ja auch sagen wir, im Kaiserreich noch etwa. Aber zur Zeit in der Bundesrepublik hat man das eigentlich einigermaßen gut geregelt. Es gab den Ersatzdienst. Und dieses Wehrgerechtigkeitsproblem war noch eine Sache, ein Thema in den 60er Jahren, weil man da nicht alle eingezogen hat. Der Wehrdienst ja erstmal nur 12 Monate war. Aber dann hatte man das eigentlich spätestens in den späten 60ern, in den 70ern eigentlich gelöst.
Nicht nur das Internet vergisst nicht, auch unser Pressearchiv nicht. Zitat: Die Wehrpflicht kommt wieder, das schrieben Sie, Herr Wolfson. In der Welt, 3 Jahre nach Aussetzung der Wehrpflicht, aber wiedergekommen ist sie dann ja doch nicht. Als die neue Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högel, im Sommer letzten Jahres die Wiedereinführung der Wehrpflicht anregte, da gab es heftigen Gegenwind. Also ist denn die Wehrpflicht heute reine Nostalgie?
Nein, ich habe das auch nicht so geschrieben. Ich habe darüber hinaus geschrieben, dass es eine allgemeine Dienstpflicht geben müsste. Für die Bundeswehr brauchen wir eben nicht ganze Jahrgänge, wie das früher der Fall war. Und hier geht es um eine ganz grundsätzliche Perspektive, nämlich zwischen dem einzelnen Bürger dieser Republik oder auch Bürgerin, um es genderkorrekt zu sagen, und der Gesellschaft, dem Staat. Denn es hat sich in der westlichen Gesellschaft und in vielen anderen eingebürgert, dass der Staat nur für die Bürger da sei. Eine sehr sympathische Sicht, die man auch historisch und psychologisch verstehen kann, aber für das, was eine Gemeinschaft ebenfalls braucht, nämlich ein Wir-Gefühl, ist diese, sagen wir mal, Dienstleistungsfunktion des Staates alleine ein ganz großes Problem. Und vor dem stehen wir. Ich bin nicht der Interpret von Frau Högel, wenn sie das in dieser Allgemeinheit gemeint hat. Diese große Zahl brauchen wir nicht, aber wir brauchen, und das sieht man ja nicht zuletzt jetzt bei der Bekämpfung der Pandemie, wir brauchen Menschen, die für Dienste an der Allgemeinheit verfügbar sind. Und das ist nicht nur funktional, sondern das ist auch ethisch ganz wichtig.
Mit der Wehrpflicht war die Bundeswehr ja automatisch ein Teil der Biografie eines jeden jungen Mannes, und sei es auch nur deshalb, weil man sich mal mit dem Thema auseinandersetzen musste. Ich erinnere mich aber nicht daran, oder dass ich oder irgendjemand meiner Freunde damals besonders freundlich über die Wehrpflicht gedacht haben. Also wird da im Nachhinein nicht auch etwas idealisiert, was schon damals nicht ideal war?
Nein, aber das geht ja nicht um Idealisieren oder nicht, sondern es geht um eine gemeinsame Kommunikationsbasis in einer Gesellschaft. Was ist denn eine Nation? Im Grunde genommen funktional die Antwort: eine Kommunikationsgemeinschaft. Und wenn Sie kein gemeinschaftliches Erlebnis haben, haben Sie auch keine gemeinschaftliche Kommunikation. Mit anderen Worten, wir haben eine zunehmende Atomisierung, und die zunehmende Atomisierung führt dazu, dass wir immer weniger gesellschaftlichen Zusammenhalt haben. Und ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt bricht irgendwann zum Zeitpunkt X eine Gesellschaft auseinander und wird auch dysfunktional.
Ich denke auch, dass die Dienstpflicht eigentlich ein ganz sympathischer Gedanke ist, nicht? Aber die Frage ist immer, was dann Juristen kommen, als Argument einbringen, das sei jetzt sagen, eine allgemeine Dienstpflicht ja so vom Grundgesetz nicht gemeint, und das sei dann nicht durchsetzbar. Da müsste man wahrscheinlich das Grundgesetz ändern. Aber den Gedanken von Herrn Wolfson finde ich jetzt eigentlich schon ganz sympathisch. Zumal man dann ja auch das Problem umgeht, dass man vielleicht zu viele Soldaten dann irgendwie für die Bundeswehr hat. Aber der Gesetzgeber wirklich... Ja, Herr Bartels,
dass junge Leute, also wenn sie aufgerufen sind zum Dienst, das mit gemischten Gefühlen sehen, ist klar und auch nicht weiter schlimm. Wenn sie Jahre später fragen, also dann füllt sich dieser Dienst, sei es in der Bundeswehr, sei es Zivildienst, doch noch stärker wieder mit Sinn. Also viele, die in der Bundeswehr Dienst getan haben oder die Zivis waren, reden später sehr gut darüber und sagen, sie haben soziale Erfahrungen gemacht, die sie nicht missen mögen und die sie anderswo in der Gesellschaft nie hätten machen können. Und ich stimme Herrn Wolfson völlig zu. Also das, was wir jetzt in der Pandemie erleben, also wäre, wenn wir 100.000 Zivis auch noch hätten, möglicherweise ein bisschen anders zu managen gewesen. Es wäre übrigens auch anders zu managen, wenn man zum Beispiel auf Institutionen des Katastrophenschutzes, die es ja nach wie vor gibt, zurückgreifen würde, was man ja auch nicht tut.
Man kann aber auch ohne Strammstehen, Gewaltmaß, Sturmgewehr und Stubenappell erwachsen werden. Oder?
Ja, der Zivi ist ja das klassische Beispiel dafür, nicht? Aber es ist ein Dienst, den man leistet, der also nicht sowieso einem, also doch der einem sozusagen von der Gesellschaft zugemutet wird, aber was einem später im Leben, also nicht durch eigene Wahl nochmal passiert, sondern man hat es dann als soziale Erfahrung abgespeichert, und im Nachhinein wird das eine gute soziale Erfahrung. Für viele, für manche auch nicht.
Und das Strammstehen entspricht eigentlich mehr der Karikatur als der Wirklichkeit, oder in Bezug auf die deutsche Militärgeschichte vor allem eher bezüglich der Vergangenheit. Also da hat sich die Bundeswehr schon dramatisch liberalisiert und ich war 3 Jahre Wehrpflichtiger in Israel und das ist keine ganz ineffiziente Armee vom rein militärischen und auch ethischen. Und auch da ist das mit dem Strammstehen eher Legende als Wirklichkeit. Und nicht zuletzt in der Bundeswehr, das Stichwort oder das Motto vom Bürger in Uniform ist eben mehr als nur ein Motto. Es gibt deutlich, das gibt und gab Defizite, aber das Leitbild war eben der Bürger und der Bürger verstanden als Citoyen. Und der Citoyen führt eben zum Anfang der Wehrpflicht zurück. Der Bürger beteiligt sich am Gemeinwesen. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt hier. Der Wehrdienst ist Teil am Gemeinwesen, nämlich des Schutzes nach außen. Brauchen wir heute erfreulicherweise weniger, aber brauchen wir trotzdem. Und wenn wir eben nicht so viel brauchen, dann die anderen, die für die Gemeinschaft etwas tun.
Ich will nur mal ganz kurz hier einflechten, weil Herr Bartels schon den Zivildienst angesprochen hat. Den dann zu überführen in einen freiwilligen Dienst, das hat offenkundig sehr, sehr gut funktioniert. Da finden sich genügend junge Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr oder Ähnliches machen. Also hier beobachten wir eine Erfolgsgeschichte. Nicht ganz so erfolgreich ist die Sache bei der Bundeswehr. Aber weil es jetzt schon angeklungen ist, es gibt ja dieses hehre Wort von der Schule der Nation. Also das einfach so eine Art von Initiation ist, wenn man zur Armee geht, man erlebt dann eine Gemeinschaft, wo der Bürgersohn und der Handwerkersohn und der einfache Arbeitersohn alle auf einer Stufe stehen. So war das wohl historisch auch gemeint, Herr Neitzel. Aber war das denn zu den Zeiten, als der Gutenberg an die Wehrpflicht ranging, war das da noch so?
Also ich glaube, es war weder historisch wirklich so, noch war es bei Herrn Gutenberg so. Es war natürlich ein Ideal und die Realität war natürlich immer, auch im Kaiserreich, eine andere. Und wenn ich so an meine eigene Wehrdienstzeit denke, es hing ja immer sehr davon ab, in welchem Quartal man gemustert wurde. Ich bin am 1. Juli eingezogen worden, es waren praktisch alles Abiturienten. Also da war dann nicht so viel mit anderen Schichten. Und man sich dann wirklich sagt, naja, um sagen, Leute ohne Abitur kennenzulernen, und dann 15 Monate lang eine Uniform anziehen zu müssen, dann haben zumindest viele von uns gesagt, da hätten vielleicht 3 Monate auch ausgereicht. Also das war viel Idealismus und dabei. Und wenn Sie sagen, Herr Gutenberg, also es ging ja keine Abiturienten mehr zur Bundeswehr dann in diesen Zeiten, als die Wehrpflicht dann ausgesetzt wurde. Also ich erinnere mich, in der Zeit war ich an der Uni Mainz tätig und wenn ich da Studenten fragte, war von euch jemand bei der Bundeswehr? Da war niemand und es kannte auch niemand mehr in der Bundeswehr. Also die, sage ich mal, Intelligenten in Anführungsstrichen haben sich da schon lange einen schlanken Fuß gemacht und diese Tendenz war ja schon auch vorher absehbar. Also da muss man bei der Wehrpflicht, glaube ich, immer das Ideal, was auch jetzt in der Diskussion schon angeklungen ist, mit den Bürgern, Uniformen und diese ganzen Ideen und in der Realität, in der gelebten Realität sah das, glaube ich, ein wenig trister aus.
Herr Wolfson. Ja, in Bezug auf Deutschland ist das sicherlich richtig, in Bezug auf viele westliche Nationen auch. Aber Herr Ehm hat ja freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ich 3 Jahre Wehrpflicht in Israel gemacht habe. Da war das ganz anders. Da habe ich tatsächlich soziale Kontakte gehabt, die ich weder vorher noch später hatte, einschließlich einigen jungen Männern, die vorher und wahrscheinlich auch nachher hinter schwedischen Gardinen landeten oder manche, die des Lesens und Schreibens, na sagen wir mal, bestenfalls halbkundig waren, obwohl sie dem, wie man so schön oder unschön sagt, Volk des Buches angehörten. Ich will das nicht idealisieren als Schule der Nation, aber sozusagen gleich zu sein mit denen, die gleichen Bedingungen zu teilen, den gleichen Schlafsaal, in dem 40 junge Männer nacheinander pupsen und sich behelligen und so weiter. Das ist nicht eine tolle Erfahrung, aber es ist eine notwendige Erfahrung. Wenn man sie macht, ist es ganz schrecklich und unerfreulich, aber nachträglich, ja, man kam zusammen mit anderen Schichten und das ist tatsächlich durchaus sinnvoll und es ist eine hervorragende Gegensteuerung zu jedem akademischen Dünkel. Ich werde eine Anekdote in dem Zusammenhang erzählen. Wir sollten die Stube sauber machen und es waren 40 Rekruten. Davon haben 3 tatsächlich den Besen und andere Reinigungsgeräte in die Hand genommen. Einer der vermeintlichen oder tatsächlichen Deppen war auch ich. Und dann stellte ich mich vor die restlichen jungen Männer und sagte, aber Leute, wir sitzen doch alle im selben Boot, und appellierte dann an deren Gemeinschaftssinn. Und daraufhin hat einer geradezu prophetisch, auf Hebräisch im Slang gesagt, red nicht wie ein Professor, red wie einer von uns. Also er war Prophet, ich wurde später Professor, aber das ist eine ganz heilsame Erfahrung gewesen. Wie gesagt, man kann auch ohne, aber es ist insofern nicht nur negativ zu bewerten gewesen.
Man soll sich da heute auch keine Illusionen machen. Also die Bundeswehr, die wir heute haben, die eine reine Freiwilligenarmee ist, auch mit dem übrig gebliebenen, also sehr kleinen sogenannten freiwilligen Wehrdienst mit bis zu 12.000 Soldaten im Jahr, die da gezogen werden können, ist eine durchmischte Armee. Also sie haben einen hohen Anteil auch bei den Mannschaftssoldaten von jungen Leuten mit Abitur. Das mag einen überraschen, aber mein Abitur macht heute auch fast die Hälfte eines Jahrgangs. Aber es sind viele, die sich dann gar nicht für die Offizierslaufbahn bewerben, sondern einfach mal reinschnuppern wollen in die Bundeswehr. Und sie haben heute Durchmischung also sozialer Schichten. Sie haben eine Bundeswehr, die für Männer und Frauen geöffnet ist. Sie haben einen Migrantenanteil bei den Mannschaftssoldaten von um die 25%. Bei den Offizieren ist dann weniger, da sind es dann weniger als 10. Aber es wächst so langsam durch. Also die Bundeswehr kann gar nichts anderes sein als eine Art Schmelztiegel oder eine Art Abbild der Gesellschaft, weil sie natürlich viel weniger als früher, aber immer noch jedes Jahr 20.000 bis 25.000 junge Leute in Uniform gewinnen muss.
Herr Bartels, würden Sie sagen, dass die Bundeswehr die Abschaffung der Wehrpflicht oder die Aussetzung der Wehrpflicht gut überstanden hat? Also nicht organisatorisch, sondern auch seelisch, weil die Wehrpflicht gehörte zu ihrem Markenkern oder ein altertümlicheres Wort, sie gehörte zu ihrer Tradition. Das war ja wirklich ein Paradigmenwechsel. Hat man das verstanden? Hat man das, konnte man damit gut umgehen? Leidet man vielleicht noch ein bisschen daran? Hat es vielleicht auch einige ein wenig traumatisiert? Wie ist denn da der Zustand?
Also die meisten altgedienten Soldaten sagen auch heute, das mit der Wehrpflicht war besser. Und ich glaube, da steckt viel von dem drin, was Herr Wolfsohn auch sagte, dieses also einen Dienst für die Gemeinschaft leisten, das ist doch eine gute Sache. Und die Breite der Gesellschaft haben sie ein bisschen weniger vielleicht als früher, aber haben sie immer noch in der Bundeswehr. Was die überfallartige Aussetzung der Wehrpflicht gebracht hat, war Organisationschaos. Also da, man hatte ja noch gar kein neues Konzept, wie denn jetzt rekrutiert werden soll. Und darunter hat die Bundeswehr Jahre gelitten. Zumal nach 2011 wurde die Wehrpflicht abgeschafft, 2014 änderte sich die Lage und man war nicht mehr in einer Bundeswehr, die jetzt von Jahr zu Jahr kleiner wird, sondern inzwischen soll sie wieder ein bisschen größer werden. Die Aussetzung der Wehrpflicht fiel ja in eine Zeit, als man diskutiert hat, also wie viel kleiner die Bundeswehr wird, von 250.000 zu den Zeiten von Verteidigungsminister Peter Struck auf 185.000, die dann zu Gutenbergs und dem Messias-Zeiten beschlossen wurden. Aber es gab Modelle, die auf 160.000 runtergehen sollten. Also die Bundeswehr war ein Schrumpfmodell bis 2014. Und inzwischen sagt man wieder oder strebt man an, bis zu 203.000 Soldaten in der Bundeswehr Dienst tun zu lassen. Also man muss mehr rekrutieren. Und die Aussetzung der Wehrpflicht hat da natürlich erstmal einen großen Knick gemacht.
Wenn man heute so in alte Artikel guckt, dann aus der Zeit, dann versteht man nicht so richtig, warum das so plötzlich passiert ist. Also dass es plötzlich passiert ist, das wird überall beschrieben, aber was war das Motiv, es so plötzlich zu tun? Gab es dafür etwas Nachvollziehbares, was uns ein Historiker erklären kann, Herr Wolfsohn?
Ja, leider. Und das zieht sich in den letzten Jahren, ich müsste jetzt ganz genau rekonstruieren, aber durch wie ein roter Faden. Es wird heute von einem Tag auf den anderen ein krasser Politikwechsel vollzogen. Das gilt für die Abschaffung. Das ist ja eine faktische Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht, wenngleich es heißt, sie wurde nur ausgesetzt. Das Gleiche gilt für den Atomausstieg. Das Gleiche galt damals für 2015 die Flüchtlingsproblematik. Und wir erleben das und wir reden ja heute in einer Live-Sendung auch in Bezug auf die Bekämpfung der Pandemie. Es fehlt einfach an strategischem Denken. Und das ist kein Problem, das die Union alleine hat. Oder damals bei der Abschaffung der Wehrpflicht im Jahre 2011 war die FDP in der Regierung. Das ist ein Problem deutscher Politik. Und hier muss sich die deutsche Politik, auch die Medienlandschaft, die Gesellschaft ganz allgemein mal fragen, wie es denn mit der Schulung strategischen Denkens steht. Und zwar nicht nur militärstrategischen Denkens, sondern ganz allgemein. Und zwar über den Tag hinaus zu denken. Und mich beunruhigt das zutiefst, dass wir immer häufiger in strategischen Fragen eine strategielose Politik erleben müssen.
Also die grundsätzlich strategische Frage ist, inwieweit ist die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee und inwieweit ist sie eine Interventionsarmee? Ist das richtig?
Nein, es war auch schon im Jahre 2011. Das ist eine der Fragen, aber es war im Jahre 2011 auch absehbar, dass und welche Konflikte es in der Welt gibt und wie man sie zu lösen oder nicht zu lösen hat, mit wem, alleine oder nicht alleine. Alles das nicht durchdacht worden im Jahre 2014, noch sozusagen die Späteuphorie, die ja sehr sympathisch gewesen ist, der Jahre 1989-90 nach dem Fall der Mauer, Ende des Kommunismus, dann die völlig naive Euphorie, wir brauchen die Bundeswehr gar nicht mehr. Am liebsten hätten es ja manche ganz abgeschafft. Und dann holter die Polter, Herr Bartels hat das völlig zu Recht erwähnt, ab 2014 die Annexion der Krim, dann eben die separatistischen Tendenzen in der Ukraine und. Das waren alles vorhersehbare Konflikte. Die sind nicht vom Himmel gefallen. Und wenn man die militärische Strategie auch politisch so schlecht absichert, dann hat man einfach keine professionelle Politik betrieben.
Kann man das so stehen lassen?
Intervention hat die Bundeswehr ja praktisch seit Mitte, Ende der 90er Jahre schon betreiben müssen. Kosovo-Krieg, also vorher schon Intervention der internationalen Gemeinschaft in Bosnien, IFOR, dann Afghanistan. Also die großen Einsätze liefen zunächst mal mit freiwillig länger dienenden Wehrpflichtigen. Das war übrigens damals sehr praktisch. Also wer sich für bis zu 2 Jahre als freiwillig länger dienender Wehrpflichtiger, also nicht für 6 Monate, sondern bis zu 2 Jahre verpflichtet hatte, es zu machen, der ging einmal in Auslandseinsatz und danach ging er nach Hause. Das war für die Bundeswehr eine sehr praktische Sache. Nicht heute haben sie Regenerationszeiten nach einem Einsatz dann 3-mal ein halbes Jahr nicht gehen und dann möglicherweise wieder ein Einsatz. Also heute ist die Systematik für die Bundeswehr oft schwieriger zu organisieren als zu den Zeiten dieses geteilten Modells Grundwehrdienst, freiwilliger Wehrdienst. Davon ist heute so ein Restbestand von freiwilligem Wehrdienst übrig geblieben. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber sozusagen heute muss man versuchen, die Freiwilligenarmee Bundeswehr zum Erfolg zu bringen. Also die Bundeswehr muss ihre Personalziele erreichen auf dem freien Arbeitsmarkt, was schwierig ist.
Ja, und ich glaube, der Punkt, den Herrn Wolfson eben genannt hat, ist ja diese Strategielosigkeit. Und da, glaube ich, würde ich ihm absolut zustimmen. Die Bundeswehr hat ja de facto 2122 die Bundes- und Landesverteidigung abgeschafft. Und das ging nur noch um Sparen, Sparen, Sparen. Auch in der Politik war das nicht mehr vermittelbar. Und die Frage, wo geht es eigentlich hin mit der Bundeswehr? Können wir eigentlich wirklich die Bündnislandesverteidigung abschaffen? Können wir eigentlich wirklich die Bundeswehr als ein Spar Potenzial sehen und sie immer weiter zurückfahren. Also da gibt es in den Akten also geharnischte Proteste auch von der Generalität, die sich aber nicht durchsetzen konnten. Dann hat man sich einfach an dem orientiert, was man machen musste. Man wollte ja auch gar nicht nach Afghanistan. Ursprünglich waren das dann geplant, nur 6 Monate sich dann zurückzuziehen, weil die Bundeswehr schon 2001 auf dem letzten Loch pfiff. Aber das war dann politisch gewollt. Dann hat man halt irgendwie das sozusagen hingebaut. Aber auch da mit Afghanistan ist ja die Frage, was will man da, wie lange, was haben wir da zu suchen? Dieses Strategiedefizit, was Herr Wolfson angesprochen hat, gilt für den ganzen Staat, aber für die Bundeswehr dann im Besonderen. Und dieses immer weiter Zurückdrängen der Wehrpflicht mit der Wehrdienstdauer, das war auch intern jedem Referenten klar. Schon mit 9 Monaten ist das eigentlich Unsinn und 6 Monate sowieso, aber der damalige Minister Jung hat es trotzdem gemacht. Also das ist wirklich auf kurze Sicht gefahren, viel auch Sparpotenzial haben und man glaubte einfach an die rosa-roten Zeiten, dass man eigentlich eine Bundeswehr für Bündnis und Landesverteidigung nicht braucht. Und die 2014 stand man dann mit heruntergelassenen Hosen da. Und auch heute ist ja die große Frage, kann die Bundeswehr eigentlich das alles, was sie können soll? Und das sind ja ein ganz großes Aufgabenportfolio. Und da würde man sich auch mal fragen, wo ist eigentlich jetzt der Schwerpunkt?
Darf ich an dieser Stelle ganz kurz mal den Advocatus Diaboli spielen? Ganz kurz, weil ich habe das Gefühl, es wird permanent über Strategie geredet. Also jetzt gerade in Brüssel bei der NATO-Außenministertagung eines der Themen, wo wollen wir überhaupt hin? Dann im Februar hat Annegret Kramp-Karrenbauer und Generalinspektor Eberhard von Zorn, die haben ein Papier vorgelegt, Gedanken zur Bundeswehr der Zukunft. Dann soll jetzt demnächst ein Eckpunktepapier entstehen für die Bundeswehr der Zukunft aus dem Verteidigungsministerium. Wir haben das Weißbuch aus dem Jahr 2016. Überall ist von Strategie die Rede. Und Sie drei sagen, da ist keine Strategie. Herr Bartels, sagen Sie es auch?
Na, ich wollte noch mal darauf hinweisen, also jetzt so zu tun, als ob es nach 1990, also nach dem Fall der Mauer, nach dem Ende der Blockkonfrontation die Bundeswehr in der Form hätte weitergeben müssen, wie sie damals bestand, ist natürlich illusionär. Also erstens im 2+4-Vertrag ist festgehalten, völkerrechtlich verbindlich, dass die Bundesrepublik Deutschland, das vereinte Deutschland, Streitkräfte aufstellt bis zu einer Größe von 340.000 Soldaten. Also wir sind eins der wenigen Länder, möglicherweise das einzige Land weltweit, das sozusagen eine Obergrenze für die Größe seiner Streitkräfte festgelegt hat. Aber es war ja auch eine vollständig andere Situation. Also der Dritte Weltkrieg entlang der innerdeutschen Grenze war Gott sei Dank, also die Möglichkeit dieses Konflikts war Gott sei Dank Geschichte. Die osteuropäischen Staaten traten NATO und EU bei. Also wir konnten eine Friedensdividende realisieren. Was man sich möglicherweise wirklich nicht hat vorstellen können, ist, wie viel länger es dauert, etwas wieder hochzufahren, etwas neu aufzubauen, was man erstmal abgeschafft hat. Also die reduzierte Bundeswehr, die Sparbundeswehr, die Schrumpfbundeswehr, die wir bis 2014 produziert haben, die wieder in die Lage zu versetzen, jetzt beides zu können, Landes- und Bündnisverteidigung, also kollektive Verteidigung in Europa an der Ostflanke des Bündnisses und Auslandseinsätze, out of area, außerhalb des Bündnisgebiets, Interventionen, also wie in den letzten 25 Jahren, Afghanistan, Mali, dass das einfach ist, also jetzt die Bundeswehr für beide Aufgaben wieder hochzufahren, haben sich manche möglicherweise falsche Vorstellungen gemacht. Das ist schwierig, kostet sehr viel Geld, Strukturen, die man mal zerschlagen hat, jetzt wieder neu aufzubauen und es dauert viel zu lange.
Herr Neitzel. Nochmal ganz kurz zu der Frage, Herr Im, die Sie gefragt hatten, es wird auch so viel über Strategie gesprochen. Ja, das wird sicherlich hier und da, aber das Entscheidende ist, dass aus meiner Sicht das Kanzleramt. Ich meine, letztlich sind das die Entscheidungen, die da getroffen werden. Und alle Experten sagen eigentlich, die jetzt am Kanzleramt vielleicht näher dran sind als ich, dass die Bundeskanzlerin von diesen Fragen nicht viel hält und diese Debatten auch etwa über Sicherheitspolitik aus dem Diskurs herausgenommen hat. Und das kann man auch in verschiedenen Strukturfragen sehen. Also wir haben, da will ich nochmal auf Herrn Wolfson zurückkommen. Wir haben eigentlich keine wirkliche strategische Kultur, was ja nicht heißt, dass wir gar nie darüber reden würden. Da wird auch in den Medien drüber gesprochen, in der Zeitung. Aber entscheidend ist ja, was dann letztlich getan wird. Und das kann man schon daran sehen, dass wir über Afghanistan nie wirklich die Schlussfolgerung daraus ziehen, auch auf einer bestimmten Ebene gar nicht sprechen, weil niemand in der Politik daran wirklich ein Interesse hat. Also da sehe ich wirklich ein Strategiedefizit. Das hat auch jetzt AKK angesprochen. Aber ob eine einzelne Ministerin das ändern wird, das glaube ich nicht. Ich glaube, das hängt sehr stark vom Bundeskanzler oder einer Bundeskanzlerin ab.
Das ist eine interessante Beobachtung.
Es wird viel diskutiert in Deutschland. Übrigens die größte sicherheitspolitische Konferenz der Welt ist einmal im Jahr in München, die Münchner Sicherheitskonferenz. Und darüber hinaus vieles andere auch. Also wir drei gehören sicher auch zu denen, die sich daran beteiligen. Aber das strategische Zentrum, das im Moment die Bundeskanzlerin Merkel ist, ist, was Militärpolitik angeht, also eher uninteressiert.
Das gilt aber auch für die innere Sicherheit, wie wir wissen. Sie ist fast nie bei den diensttäglichen Besprechungen dabei gewesen, wo es um die Sicherheit im Inneren auch ging. Also man kann das ja verstehen, aber das ist nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern das wissen wir alle. Es ist in der Gesellschaft ganz allgemein kein Interesse für Sicherheitsfragen. Das spricht für die Normalität der Gesellschaft, aber möglicherweise hat sich die Realität verändert, was aber noch nicht so richtig wahrgenommen worden ist von weiten Teilen der Gesellschaft. Und deswegen haben wir dann auch auf der politischen Ebene, die ja letztlich reagiert, das ist das Schöne an der Demokratie, das wunderbare Demokratie oder in der Demokratie reagiert Politik auf die Gesellschaft. Und das erleben wir hier. Es ist nicht nur ein Versagen der Politik und der Bundeskanzlerin oder der Verteidigungsministerin, die von militärischen Fragen weniger versteht. Das gilt auch für Ihre Nachfolgerin, lieber Herr Bartels. Herr Bartels, der bekanntlich ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet des militärischen Allgemeinen und der Bundeswehr im Besonderen ist, man muss das in dieser Krassheit sagen, skandalöserweise dann abgelöst worden von einer sehr sympathischen, aber des Wehrbereiches unkundigen Politikerin. Und das wurde von der gesamten Koalition gestützt. Es gab einen kurzen Aufschrei in den Medien und in der Gesellschaft verhallte das sehr schnell. Also wir haben das bekommen, was wir als Gesellschaft verdienen.
Herr Bartels, Sie müssen darauf jetzt nicht antworten, weil Sie in gewisser Weise ja auch befangen sind als sehr Betroffener. Aber das wundert einen doch schon.
Ich freue mich über die freundlichen Worte.
Ja. Ich wundere mich doch schon, dass im Grunde eine Parlamentsarmee, die müsste doch permanent sozusagen im Fokus der Öffentlichkeit stehen, weil sie eben auch ein Spiegelbild des Volkes sein soll. Stattdessen haben wir auch eine Situation, wo man praktisch keine Soldaten mehr zu Gesicht bekommt. Also einige werden jetzt zum ersten Mal einem Menschen in Uniform begegnet sein, weil sie vielleicht an der Grenze irgendwie einen Soldaten gesehen haben, der ihnen einen Corona-Abstrich abgenommen hat. Genau, die Bundeswehr ist eigentlich verschwunden, nicht? Die gibt es nicht mehr, irgendwie so richtig.
Sie sind ja nur 0,2% der Bevölkerung. Also dafür können sie ja nun nichts. Ne? Und 0,2% der Bevölkerung ist jetzt ja nun nicht so viel. Und wir können ja von Glück sagen, dass wir in Deutschland beide Teile waren, ich weiß nicht, 2 Millionen Soldaten stationiert, deutsche und ausländische, dass wir diese Zeiten nicht mehr haben. Also und andere Staaten haben ja auch kleine Armeen. Ich glaube, das ist eher auch eine Frage des Diskurses. Im Diskurs ist die Bundeswehr durchaus da. Aber
es ist schon ein Problem. Also den Soldaten ist die Gesellschaft nicht fremd. Sie leben in dieser Gesellschaft, sie engagieren sich, sind Erwachsene. Also sozusagen, da müssen wir keine Angst haben. Aber der Gesellschaft werden die Soldaten fremd. Also in der Tat. Also wie viele Soldaten im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Familie hat man noch nach Aussetzung der Wehrpflicht? Ich sagte die Zahlen. Also damals 250.000, die jedes Jahr neu in die Bundeswehr reingewechselt sind. Heute sind es 20.000. Also der Wechsel ist unendlich viel weniger geworden. Ist immer noch viel. Aber sozusagen im Vergleich zu den Wehrpflichtzeiten ist die Bundeswehr der Gesellschaft fremder geworden.
Dieses Strategiedefizit, was hier angesprochen wurde, spiegelt sich ja auch ein Stück weit im Berufsbild des einzelnen Soldaten bzw. der Soldatin. Man kann ja schon mal fragen, was machen die eigentlich beruflich? Sind das mehr so humanitäre Helfer in Uniform, die in Ländern, wo es staubt, Brunnen bauen und andere gute Dinge tun? Oder sind es tatsächlich Krieger, deutsche Krieger? Das ist der Titel Ihres Buches, Herr Neitzel, und da sagen Sie, so sehr unterscheiden sich die heutigen Soldaten nicht von denen der Historie. Also was sind sie denn nun?
Das muss man noch differenzieren. Ich sage, dass das in einem ganz bestimmten Aspekt ist, nämlich im militärischen Handwerk. Und ansonsten sage ich ja, dass natürlich die Bundeswehr eine völlig andere Armee ist als die Wehrmacht oder die kaiserliche Armee. Die politische Rahmung ist völlig anders. Aber es gibt in bestimmten Bereichen der Bundeswehr, gerade beim Heer, ein sagen wir, handwerkliches Selbstverständnis. Und da gibt es Parallelen. Also von daher müssen wir das ein bisschen relativieren. Also ich glaube, es ist die diverseste Bundeswehr oder die diverseste Armee, die die Deutschen je hatten. Und das hat Herr Bartels hat schon erwähnt, etwa den Anteil von Soldatinnen und Soldaten im Migrationshintergrund, Männer, Frauen, Ost-West, auch da gibt es unterschiedliche Identitäten, aber auch unterschiedliche Truppenkulturen, Tribal Cultures habe ich das in meinem Buch genannt. Also es gibt eben das Cyber Command und es gibt das Kommando Spezialkräfte oder die Fallschirmjäger. Und diese Identitäten sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt gerade einen Vortrag an der Universität der Bundeswehr in München gehalten und da haben mich einige Offiziere auch mit einigen Umfragen in Chatgruppen unterstützt und sieht man auch die politische Diversität. Die geht von der Linkspartei bis zur AfD. Und es gibt kleine Zirkel und sicherlich ist sozusagen auch das Selbstbild kaum mehr wirklich zusammenzubekommen. Dazu sind die aus meiner Sicht die auch der Habitus zu unterschiedlich. Das muss aber eigentlich auch wieder kein negativer Befund sein, denn die Bundeswehr hat ja nun ganz unterschiedliche Aufgaben. Und das geht eben vom Elbe-Hochwasser, von der Corona-Hilfe bis zu den Kampfeinsätzen. Und wir können ja eigentlich froh sein, dass wir da unterschiedliche Kulturen und Identitäten haben. Wir müssen sie nur, das ist auch ein Argument meines Buches, wir müssen sie nur akzeptieren, dass es unterschiedliche Kulturen sind.
Ja, das ist völlig richtig, aber doch würde ich ein bisschen Wasser in diesen Wein gießen wollen. Ich glaube, da stoße ich auch nicht auf Ihren Widerspruch. Wir haben, und das ist strukturell bedingt, durch die Abschaffung der Wehrpflicht, wir haben einen größeren, erkennbaren Anteil an Rechtsextremisten auch. Das ist ja gerade auch heute wieder veröffentlicht worden und nicht nur in den Kommandospezialkräften. Es war immer so, und das wird sich auch nicht ändern, dass in einem Militär erst recht in einer Freiwilligenarmee oder Berufsarmee, in die gehen natürlich nicht die Lyriker, sondern handfestere Leute, sagen wir das mal so. Und die Struktur ist dadurch günstiger geworden für eine zumindest teilweise Unterwanderung der Streitkräfte der Bundeswehr durch Rechtsextremisten. Das macht mir große Sorge. Die bekommen also im Grunde genommen zum Nulltarif auf Kosten von uns allen eine vorzügliche militärische Ausbildung, können, wie bekanntlich geschehen, Munition illegal wo auch immer bunkern und lagern. Das ist eine ganz große Gefahr. Das ist nicht repräsentativ für die Bundeswehr im Allgemeinen, aber das ist strukturell programmiert durch die Abschaffung der Wehrpflicht zum einen. Zum anderen haben wir auch ein Ost-West-Gefälle. Ich glaube, Herr Neitzel, Sie haben das vorhin zu Recht erwähnt. Es mag ja viele Gründe geben, die man noch nachvollziehen kann, vor allem ökonomische, am Arbeitsmarkt orientierte, dass wir eine Überproportionierung von Ostdeutschen haben. Aber ich möchte nicht, dass dann die Aussage gilt, weil du aus einer wirtschaftlich benachteiligten Region kommst, musst du in die Bundeswehr. Das ist keine gute Entwicklung.
Ursula von der Leyen, damals Verteidigungsministerin, hat mal gesagt, die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem. Das hat viel böses Blut gegeben, vor allem in der Truppe. Hat sie wirklich ein Haltungsproblem, Herr Bartels?
Nein, also hat sie dann ja auch erkannt, dass das nun wirklich eine unglückliche Formulierung war. Die Bundeswehr als reine Freiwilligenarmee hat ein Problem der Rekrutierung auf dem freien Arbeitsmarkt. Da muss man jetzt wirklich aufpassen, dass man bei denen, die sich melden, diejenigen raussucht, also die deshalb kommen, weil man da mit Waffen und Hierarchien und Uniformen umgeht und also autoritäre Strukturen findet und die selbst mit autoritären oder extremistischen Vorstellungen in die Bundeswehr kommen. Für die ist alles, was Uniform hat und Waffen, hochattraktiv. Weil man das weiß, muss man von Anfang an die Bewerber überprüfen. Das findet neuerdings auch statt. Ich glaube, das war dann in der Amtszeit von Ursula von der Leyen tatsächlich eine Neuerung, dass jeder, der neu in die Bundeswehr kommt, erstmal überprüft wird. Das muss man auch machen. Wir wollen jetzt auch nicht, also das zu hohe Lied auf die Wehrpflichtarmee singen. Natürlich sind in der Wehrpflichtarmee auch eine Menge Wehrpflichtige gewesen mit sehr seltsamen politischen Auffassungen. Oh ja. Die waren eben nach 12 oder 15 Monaten wieder draußen. Also ich erlebe die Bundeswehr vielleicht das auch, also ein bisschen zum Einordnen. Also Herr Wolfson hat natürlich völlig recht. Das ist eine Gefahr, auf die man achten muss, zumal in einer freiwilligen Armee, wo man sich die Leute selbst aussuchen kann. Aber ich erlebe die Bundeswehr wirklich als eine Armee von Erwachsenen. Die ist ja auch deutlich älter geworden, also heute weit über 30 das Durchschnittsalter. Die Familie haben, die in ihrer Gemeinde oft engagiert sind im Sportverein, als Elternvertreter, auch in politischen Parteien Ämter übernehmen. Das sind wirklich ganz überwiegend Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft.
Ja. Es sollen ja zwei Dinge da zusammenkommen, die wirklich schlecht passen, der Krieger und der Zivilist. Wir in unserer zivilen Gesellschaft stehen mehr so auf Gewaltverzicht und Risikoaversion. Beim Militär ist es eigentlich eher umgekehrt. Man erlernt die Gewalt und man lernt, mit Risiken umzugehen. Und man hoffte, die Brücke dazu wäre halt die Wehrpflicht, wäre der Staatsbürger in Uniform. Ist dieses Projekt, dieses Ansinnen auch ein Stück weit gescheitert mit der Freiwilligen Armee?
Ich weiß nicht, Also der Staatsbürger in Uniform war natürlich immer so ein Ideal. Das ist auch nachvollziehbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn man die Umfragen und die Forschung dazu sich ansieht, dann ist etwa sowas wie die innere Führung und dieses Ideal vom Staatsbürger in Uniform hat einen ganz hohen Zuspruch bei älteren Soldaten und bei Offizieren. Und eben bei Jüngeren, die konnten damit relativ wenig anfangen. Also noch heute haben wir bei den unteren Dienstgraden zum Teil 70% sagen, sie haben davon noch nie was gehört. Also das ist eine Frage des Lebensalters auch. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen realistisch sein. Aber insgesamt nehme ich die Bundeswehr auch als eine hochloyale Organisation wahr, auch als Freiwilligenarmee. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Skandale, die wir mit Rechtsradikalismus in den 1990er Jahren hatten, die kamen ganz wesentlich von den Wehrpflichtigen. Und die Bundeswehr hatte in ihrer Geschichte immer ein Problem auch mit Wehrpflichtigen gehabt. Erinnern wir uns an das Jahr 1969. Da haben etliche Soldaten für die NPD kandidiert, was auch eine große Sorge ausgelöst hat in der Bundeswehr. Und mir fehlt eigentlich zum Rechtsradikalismus in der Bundeswehr eigentlich noch eine solide Forschung, weil wir zum Beispiel gar nicht genau wissen, also ich weiß es zumindest nicht und es ist öffentlich nicht nachlesbar, wo kommen die eigentlich her? Also wie viel Prozent etwa aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland, von welchen Einheiten kommen die eigentlich? Das mag jemand im MAD wissen, aber mir sind keine öffentlich verfügbaren Statistiken dazu bekannt. Und solange wir das nicht wissen, rätselraten wir eigentlich so ein bisschen rum, was auch das Problem ist, ob die Leute eigentlich als rechtsextreme, Rechtsradikale in die Bundeswehr kommen, also wir stärker da kontrollieren müssen, oder ob sie sich in der Bundeswehr radikalisieren, was ja auch denkbar ist, und warum sie sich dann radikalisieren.
Jetzt da sind wir
ganz am Anfang noch.
Jetzt sind wir so ziemlich auf der Zielgerade unserer Sendung angekommen, nur noch wenige Minuten. Es gibt, glaube ich, nur eine Partei im Deutschen Bundestag, die wollte die Wiedereinführung der Wehrpflicht, hat auch eine Debatte erzwungen, das ist die AfD, aber der Geschichte hat sich dann doch niemand angeschlossen. Jetzt ist sie ja nur ausgesetzt, sie ist ja nicht abgeschafft. Wäre es denn theoretisch möglich, sie wieder einzuführen, mit einem Verwaltungsakt, mit einem Gesetz zu sagen, so, jetzt haben wir sie wieder, die Wehrpflicht?
Klar ist das möglich.
Also möglich ist, glaube ich, alles, aber die Frage des Aufwandes.
Nicht? Sie brauchen dann auch eine andere sicherheitspolitische Lage. Also so wie die Lage jetzt ist, braucht man eine Bundeswehr in der Größenordnung von vielleicht 200.000 Soldaten. Und eine Wehrpflicht auf diese Größenordnung der Bundeswehr bezogen, also würde ein Mini-Wehrdienst nur ermöglichen. Oder eben gravierende Wehrungerechtigkeit. Insofern, man kann als Reserve auf das zurückkommen, was ich zum Eingang geschildert habe, dieses Modell des Auswahlwehrdienstes oder freiwilligen Wehrdienstes, wo man aber tatsächlich dann nur diejenigen oder nur so viele nimmt, wie man braucht, die sich freiwillig, tauglich gemustert und freiwillig dazu bereit erklärt haben, also niemand gegen seinen Willen zieht. Und dann muss es auch für eine sinnvolle Zeit sein, also wahrscheinlich eher für anderthalb Jahre. Also diese Kurzwehrdienstgeschichten sind in der hochtechnisierten kleinen Bundeswehr, die wir heute haben, nicht mehr sinnvoll.
10 Jahre ohne Wehrpflicht. Unser Thema im SWR2-Forum erlahmt die Streitkraft. Und ich danke Ihnen dreien sehr für diese Diskussion. Hans-Peter Bartels, er ist der ehemalige Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Der Militärhistoriker Professor Dr. Sönke Neitzel von der Universität Potsdam. Und Professor Dr. Michael Wolfson, auch er Historiker aus München. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Und wenn Sie mögen, können Sie das SWR2-Forum auch als Podcast hören unter www.swr2.de. Auch Ihnen vielen Dank für Zuhören und bis zum nächsten Mal.